Hallo, hallo. Test, test. Ja. Herzlich willkommen, liebe Hörerschaft, zur Folge, Kurzfolge heute, Nummer 64, wenn ich mich nicht irre, oder? Nein, 63, klar. Mann, bin hier schon ganz durcheinander. Denn es geht rasant weiter auf meinem Trip. Ja, letztes Mal war ich da ja noch in einer etwas depressiven Phase, könnte man sagen. Auf jeder Reise, jedem Reisenden wird es mal so gehen, dass er sich so fühlt, dass man einfach nicht weiß, wozu überhaupt noch weiter reisen. Aber jetzt hat mich die Reiselust wieder gepackt und ich muss hier mich beeilen, dass ich dieses Transportmittel erwische, wo ich jetzt aber nicht verkünden will, um welche Art es sich da handelt, denn diese Dinge sind ja hochmoralisch belastet. Mir dann auch klar wurde, nachdem ich das genannt hatte, damals in Folge 59 von diesem Flugzeug, von diesem Scheich, der da sein Pferdefutter anfliegen lässt von Australien und den USA und täglich sein Pferdefutter, sein Kraftfutter für die Pferde einfliegen lässt. Und damit habe ich begründet, dass ich mir also als Tourist doch auch mal eine Flugreise gönnen kann, weil wie der Karren läuft ja sowieso in die falsche Richtung, wenn wir das so weiterlaufen lassen. Da kann die einzelne Konsumentscheidung des bewussten Touristen auch wenig dran ändern. Das habe ich so gesagt, aber danach ist mir das dann auch im Magen rum. Das ist das Problem, glaube ich, mit diesem moralischen Ansatz. Denn man kann es ja nicht ganz verleugnen, dass da doch vielleicht was dran ist, dass man vielleicht doch auch selber was beitragen könnte. Aber egal, das sage ich nur, um zu sagen, dass ich heute mein Transportmittel nicht nenne. Nein. Aber warum ich mich jetzt hier noch hinsetze, trotz dieser Hektik, wo ich noch nicht mal alles gepackt habe. Der Grund dafür lautet, dass ich hier unbedingt diesen Text vorlesen wollte, den ich da verfasst habe vor ein paar Tagen im Anschluss an Folge 60, nachdem ich die publiziert hatte und ich das so wunderschön fand, diesen Text, den ich da teilweise vorgelesen hatte, über Trump, über die liebe Herde und die Frage, ob nicht Trump schon so eine Spaltung eingeführt hatte in unser kollektives Bewusstsein, sagen wir mal, diese wahnsinnige Spaltung, also wo man sagt, ja, jetzt können wir aber mal wirklich die politischen Lager überwinden und uns einfach zu den Fakten bekennen und sagen, ja, es gibt da diese faktenfreien Trump-Wähler, von denen unterscheiden wir uns gar nicht so sehr durch politische Standpunkte, dadurch, dass sie vielleicht rechtsradikal werden, sondern dadurch, dass sie einfach Fakten nicht zugänglich sind. Und diese Spaltung also hat Trump eingebracht und daher die Sehnsucht der großen Herde im Anschluss daran, mal zu sagen, ja, jetzt aber konzentrieren wir wirklich auf die Wissenschaft. Wir haben ja gesehen, was es anrichtet, wenn so ein Präsident da mit seinen schmutzigen, flegelhaften Fingern die heiligen Hallen der Wissenschaft beschmutzt. Ich hoffe, diesen Teil habe ich vorgelesen, aber es gab da ja einen Teil, den ich übersprungen hatte, den ich dann aber dann im Text unter Folge 60 kopiert hatte. Naja, egal, wie auch immer. Hier nur auch wichtig zu erwähnen, Folge 59 aus meiner Sicht war die beste der letzten Zeit, deutlich die beste. Die solltet ihr auf jeden Fall hören, wenn ihr sonst nichts hört. Tonqualität leider suboptimal, vielleicht muss ich da nochmal was dran arbeiten, ja, ein bisschen verstärken oder so. Egal, hier, ja, glaube ich, wurden die wirklichen Erklärungen geliefert. Das mit Trump, ja, das ist nur so ein Anhängsel, sagen wir mal. Das kommt auch noch dazu, zur gesamtpolitischen Lage und so weiter. Ja, nun. Nun hatte ich nämlich in Folge 60 das genau weitergeführt, diesen Gedanken mit Trump, der mir dann noch nicht ganz zu Ende geführt schien, am Ende von Folge 59, nämlich diese deprimierende Lage im Jahr 2019, dass ich da auch ein Praktikum machte, ja. Was ja auch schön war, die netten Kollegen da, die gern wie gern ich da gelernt habe, auch bei diesen Kollegen, die mich so nett unterstützt haben, aber dann doch dieser Druck, dieser Stress, den man da ausgesetzt war. Ich jetzt nicht als Praktikant so, aber diese Softwareentwickler da, die da ihr Leid geklagt haben. Und das hat mich dann schon zum Nachdenken gebracht. Wie kann es sein, wo die doch eigentlich an der Spitze dieser kapitalistischen Gesellschaft stehen und am meisten nachgefragt sind, aber selbst die werden ihres Lebens nicht mehr froh. Da scheinen wir wirklich in einer Sackgasse angekommen zu sein in diesem Jahr. Und deshalb dieses Deprimierende, deshalb diese Sehnsucht auch nach der Stille, nach dem Homeoffice, sage ich ganz klar, ja, das ist sicherlich eine sehr valide Triebfeder darunter, dass man sagte, diese Überwachung im Büro, die will ich mir auch nicht mehr geben. Und deshalb bin ich auch so zufrieden, ins Homeoffice zu gehen. Das ist halt das leider sehr perfide, sehr widersprüchliche hier, dass diese Schicht der Büroangestellten ja ganz zufrieden sein kann, jetzt seit 2 Jahren Homeoffice machen zu können, aber andere eben extrem leiden, wenn sie den ganzen Tag Maske tragen müssen, wie die Kellner in den Bars oder die Altenpfleger. Und ja, das ist also hier für die einen gar keine so richtige Anstrengung. Und es gibt noch nicht mal jetzt einen Pflegebonus für die Pflegefachkräfte. Wurde abgelehnt, wenn ich das richtig gesehen habe, im Bundestag. Ja, wie weit kann man es denn noch treiben? Die Ausbeutung und Demütigung dieser Leute, die da für unsere Gesundheit sorgen, nicht mal in so einer Gesundheitskrise kann man dann sagen, die sollen diesen Bonus bekommen. Das ist ja wirklich, also hier, deshalb jetzt mein revolutionärer Text gleich, aber genau, noch nicht mal da. Und da müsste man einfach mal umrechnen, diese Kosten, dieser Tests und so weiter, PCR-Tests und so weiter, 7 Milliarden Kosten habe ich da jetzt gelesen oder so, das einfach mal umrechnen, wie schlau wäre es eigentlich, das direkt für Krankenpfleger auszugeben, dass wir dann 100.000 Krankenpfleger pro Jahr mehr hätten. So wie es auch in diesem Lied hieß, von Verbrechen regiert, statt dass man ins Gesundheitssystem investiert, wird unsere Wirtschaft ruiniert. Natürlich, bei uns zu Lande wird sie nicht so sehr ruiniert wie in anderen Ländern, wie hier in Argentinien, weil diese Länder sich daran halten, an diesen schwachsinnigen Diskurs aus dem Norden und glauben, das wäre schon so wissenschaftlich. Nun zu Trump, ja. Vielleicht steige ich hier einfach mal ein in meinen Text. Das ist nämlich als Episodenbeschreibung gedacht und fand ich dann so gut, dass ich es hier gleich mal vorlesen wollte. Und ja. Jetzt aber vielleicht auf dem letzten Abschnitt der Reise muss ich dann eine Pause machen mit meinem deutschen Podcast. Ich weiß auch nicht, weil ich dieses Gefühl hatte, dass ich mich besser mal auf meinen spanischen Podcast konzentrieren sollte. Ja, um diesem Reisegefühl hier auch gerecht zu werden. Beginnen wir also. Ja, wir wollten jetzt ja eigentlich nicht mehr über die Pandemie reden, aber hier geht es auch nicht um die Pandemie in diesem Abschnitt jetzt. Und Trump hat ja auch viel mit dem Klima, mit der Frontenbildung da bei der Klima-Auseinandersetzung zu tun. Liebes Hörervolk, wie habe ich mich amüsiert mit der Beschreibung zur letzten Folge? Den ganzen Tag musste ich an diesen Satz über Trump denken und brach manchmal schon in Gelächter aus beim Gedanken daran, während ich hier durch die Straßen spazierte. Dieser Satz also, er ist der legitime Verkünder der Fakehaftigkeit breiter Teile der Medienöffentlichkeit. Ja. In der Tat also, legitim, was er verkündet, zumindest also, dass er sagt, das sind Fake News, was die großen Fernsehsender da produzieren und dass er sich also hinstellt und so selbstbewusst ist, das zumindest auszusprechen. Ob seine News dann so wahrhaftiger sind, ja okay, immerhin spricht er frei raus, so wie er es denkt und das ist schon mal besser als diese Journalisten, die da so beeinflusst sind von versteckten Interessen im Hintergrund von ihren Geldgebern und so weiter. Also hier schon mal ein Fortschritt, das ist dieser Gedanke, den ich jetzt hier verfolge. Weiter im Text. Dieser Satz ist richtig. Ich stehe hier lieber auf, um diese Rede zu halten. Dieser Satz ist richtig und unterstreicht, dass Trump trotz aller charakterlichen Mängel und Fehler doch ein glaubhafter Verkünder dieser Botschaft ist, dass die herkömmlichen Medienkanäle eine reine Propagandamaschinerie sind, die gut geölt ist durch die Schmier- und Werbegelder der Pharmaindustrie und sonstiger großer Konzerne, sowie Hand in Hand arbeitet mit Regierungsinteressen und unter einer Decke mit dem politischen Establishment steckt. Ja, hier nur dazu, dass diese Bill und Melinda Gates Stiftung, wo rausgekommen ist, an was für verschiedenste Medienhäuser, die überall hingespendet haben, auch an Plasberg, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich möchte mich jetzt aber nicht festlegen, aber doch wurde da eben aufgelistet in der Jahresabrechnung dieser Stiftung an ganz verschiedenste Medienhäuser weltweit, Spanien, Deutschland und so weiter. Interessant. Nun, der Satz war aber noch nicht mal zu Ende. Ich wollte nur das mit den Pharma-Interessen, ja, natürlich, was immer wieder in No Agenda erwähnt wird, was in den USA sicherlich noch viel krasser ist, wie diese Pharma-Konzerne da die Zeitungen und Fernsehsender finanzieren und die wohl sonst finanziell völlig vor dem Ruin stehen würden, ohne dieses Werbegeld der Pharmaindustrie. Von dem her ist denen ja auch kein Vorwurf zu machen. Jeder muss doch erstmal essen, erstmal seine Familie versorgen. Man kann nicht den, der nicht ist, mit der gleichen Moral beurteilen wie den, der ist, sagte schon damals meine Spanischlehrerin. Und so auch mit diesen Journalisten da, die auf der Straße stehen würden, wenn sie nicht mehr diese Nachrichten verbreiten würden, die halt, wo sie halt immer im Hinterkopf haben müssen, dass sie damit jetzt nicht der Pharmaindustrie schaden dürfen. Weil das, dann würden die ja keine Werbeanzeigen mehr schalten. Aber der Satz ging noch weiter. Unter einer Decke mit dem politischen Establishment steckt, was sich in Deutschland besonders krass zeigt, wo die meisten großen Medienhäuser Merkel am liebsten zur Heiligen erklärt hätten und auf jedes noch so sparsame Wort von ihr sehnsüchtigst warteten. Sie verhielten sich ihr gegenüber äußerst servil und lakaienhaft. Zudem wurde sie noch als die letzte Verteidigerin von Vernunft und Maß gehuldigt, während sie doch es erwiesenermaßen erst war, die Neofaschisten der AfD hervorbrachte durch ihr Geschwafel von der Alternativlosigkeit der Euro-Rettung. Auch die Konflikte militärischer Art mit Russland oder Wirtschaftskriege gegen die südlichen EU-Mitgliedsländer wurden unter ihrer Ägide begonnen und von ihr bewusst am Köcheln gehalten. Denn sie sah sehr klug, dass es ihr zugute kommt, die Welt in Chaos und Miseren versinken zu lassen. Je größer das Feuer des Weltbrandes sich ausnimmt, desto unerschütterlicher glänzt sie, zumindest in Deutschland, als einzig stabile Konstante im Zentrum dieses Sturms, als deren Mitverursacherin sie nicht erkannt wird, aufgrund der Dümmlichkeit solcher regierungsergebenen und staatstragenden Journalisten wie etwa Hans Jessen aus dem Aufwachen-Podcast. Ja, das habe ich ja erwähnt, nur weil ich schon mal diesen Kommentar gemacht hatte, in Folge 55 oder so, über diese Bemerkung von Stefan, der genau diese These aufstellt, dass Merkel da im Zentrum dieses Sturmes steht und den auch immer schön weiter sich entfalten lässt, weil sie sieht, ja, so, solange das so weitergeht, glänze ich ja hier als der einzige Ruhepol. Und das kommt mir zugute. Weil dann denken die Leute, oh je, schau mal, wie schlecht es in den anderen Ländern läuft. Selbst wenn ich hier nicht mal den Mindestlohn verdiene, kann ich doch immer noch froh sein, dass ich einen Job habe und kann ja immer noch sagen, ja, so schlimm ist noch nicht, wie dort in den Ländern, wo Krieg ist oder wo Wirtschaftskrieg geführt wird und die nicht mal mehr eine Arbeit haben. So also ist das zynische Kalkül von Merkel und Hans Jessen wird das niemals begreifen können, weil er eben auch ideologisch geschmiert ist, sagen wir mal. Nicht vielleicht monetär, aber doch einfach dadurch gefangen genommen, durch diesen Glanz, die Aura der Regierungs- und Machtinsignien. Ja, vielleicht ist das unfair, weil er doch auch immer einer derjenigen war, der noch ein paar kritische Fragen gestellt hat in der Pressekonferenz. Ja, von dem her ist das sicherlich unfair, aber in dem Fall eben doch nötig, Nun aber weiter zu diesem Satz, diesen Satz aufzugreifen. Trump ist der legitime Verkünder der Fakehaftigkeit weiter Teile der Medienöffentlichkeit. Trotzdem halte ich Trump natürlich nicht für den Heiland und Erlöser und muss auch klarstellen, dass ich von ihm keine Revolution erwarte. Aber er hält, was er verspricht, was man von seinen Gegnern nicht behaupten kann. Zwar mag es sein, dass aus der Mauer nicht viel wurde, aber sein Hauptversprechen bestand eben wie in Folge 10 von Tischlein deck dich schon mit Bezug zum Aufwachen-Podcast ausgedrückt, darin, diejenigen, die sich bisher sicher und protegiert vom Polit-Establishment fühlten, auch mal diese Angst fühlen zu lassen, die ein Arbeitsloser oder Geringverdiener im Mittleren Westen spürte. Die New Yorker, Banker und Washingtoner Beamten spürten durch den Wirbelwind Trump, dass ihre eisern geglaubten Sicherheiten zerbröckelten. Und das war sein Verdienst, diese Angst zu denen getragen zu haben, die sich jahrzehntelang von ihr freihalten konnten, während sie immer größere Bevölkerungsteile in den Abgrund der Armut und Existenzunsicherheit bugsierten. Mehr versprach Trump nicht und jeder, der ihm aufmerksam zuhörte, verstand dies. Und bla bla bla. Ja, okay, das ist nicht so wichtig. Gewisse Angst zur Selbstinszenierung ist ihm natürlich zu eigen. Ja, ist ja auch jetzt egal, Trump ist nicht so wichtig. Bla 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 bla. Jetzt aber. Nächster Satz. Das könnt ihr dann ja nochmal nachlesen, was ich hier überspringe. Ein weiterer Satz aus dem Text der letzten Folge, der mir im Kopf herumging, war jener. Auch ganz klare Entscheidungen werden von den etablierten Politikern zu Ungunsten des Volkes getroffen. Das klingt ein wenig überspitzt, denn kann es denn jemals so klare Entscheidungen geben? Doch, wurde mir dann klar, natürlich gibt es sie. Jedes Mal, wenn solche Politiker der Mitte und Mäßigung wie Merkel oder Obama eine Entscheidung zu treffen hatten, bei der die Interessen einer breiten Bevölkerungsmehrheit gegen partikulare monetäre Gewinnaussichten von Konzernen wie etwa Daimler abzuwägen waren, entschieden sie pro Konzerne, zumindest in schätzungsweise 90% der Fälle. Dass dies nicht mal wirtschaftspolitisch fundiert ist, kommt noch hinzu, denn gesamtwirtschaftlich können ja andere, etwa kleinere Konzerne profitieren, auch wenn ein größerer leidet und Gewinne oder Marktanteile verliert. Merkel und alle etablierten Politiker von Scholz über Kretschmann bis zu Habeck verstehen sich als oberste Lobbyisten der mächtigsten deutschen Konzerne. Sie glauben, wenn es den großen Konzernen gut geht, muss es auch der Wirtschaft im Allgemeinen gut gehen. Ihr Verständnis vom wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg beruht auf dem Glauben an kleine und kleinste Maßnahmen. Wie es Heiner Flassbeck ausdrückt, sie meinen, durch minimale Steuerungseingriffe und Begünstigung der heimischen Unternehmen die große Wirtschaft zu fördern und verkennen dabei die marktwirtschaftliche Grundkonstante des Strukturwandels, der schon immer dafür sorgte, dass in einem Sektor Arbeitsplätze verloren gehen, während sie bei anderen Unternehmen neu entstehen. Diese Politiker begreifen nicht mal das marktwirtschaftliche System, das sie lenken sollen. Aber wie auch, sie sind zu beschäftigt, über die Stöckchen der Medien zu springen und müssen nur das Spiel verstehen, das in diesem System gespielt wird, zur Abendunterhaltung der meist sehr betagten Fernsehzuschauer wie Oma Erna und Opa Enno, wie es im Aufwachen-Podcast hieß. Bei der Kritik des herrschenden Systems können wir also gar nicht zu reduktionistisch sein, denn es selbst funktioniert ja auch auf extrem simplizistische Weise. Es geht um Profitgewinnung, um Kapitalverwertung und Vermehrung. Und hierbei ist der Mensch und seine Lebensgestaltung nur ein lästiges Nebenprodukt, dessen Bedürfnisse allenfalls akzidentell befriedigt werden durch die Verkaufsprodukte der Konzerne. Im Zentrum steht das Kapital und der moderne Bürger hat sich ihm unterzuordnen, muss es lobpreisen und seine Kraft bestätigen, indem er sich den gängigen Arbeitsmarktmechanismen unterwirft und darauf hofft, wenigstens genug zu verdienen, um für seine Familie einigermaßen sorgen zu können und von den Barbareien dieser Weltordnung unangetastet zu bleiben. Diese Hoffnung ist umsonst. Niemand kann sich freimachen vom Leid des Nachbars oder des Nachbarvolkes, deren Darben fällt immer wieder auf unsere Glückseligkeit zurück und vergiftet unseren schönen Tag. Der linke Populismus muss also kräftig zulangen, will er die gegenwärtige Demütigung und Ausbeutung der Arbeiterklasse auch nur annähernd angemessen darstellen. Genau. Wir dürfen nicht verängstigt sein, als Vulgärmarxisten, kommunistische Spinner oder Träumer bezeichnen zu werden, sondern müssen entschlossen und selbstbewusst unseren Weg gehen und uns aufraffen, überhaupt mal den Gedanken der Revolution zu fassen zu wagen. Blabla, dann Bourgeoisie und Arbeiterklasse definieren. Der extrem kleine Rest, der schon von seiner Kapitalrente leben kann, das ist die Bourgeoisie. Klar, nun diesen Klassenkampf entfachen, sollte alles eigentlich klar sein. ja, das ist alles richtig, aber jetzt auch nicht so interessant. Ich muss mich hier wirklich sputen. Genau. Das ist auch sehr interessant hier. Nun aber zu erfreulicheren Themen und einer kurzen Nachzeichnung meines politischen Werdegangs. Auch ich war zu Beginn meines politischen Denkens mit 14 Jahren von der Printpresse der Süddeutschen Zeitung, deren Wirtschaftsteil ich mit Vorliebe gründlich las, derartig manipuliert, dass ich mich als Liberalen betrachtete und FDP wählen wollte. Und es auch tat bei meiner ersten Wahl mit 18. Das entsprang dann aber eher einem nostalgischen Gefühl und einer Sehnsucht nach dieser Zeit in der Mittelstufe, als ich erstmals regelmäßig Zeitung las und weniger einer noch bestehenden Überzeugung. Genau. So sehe ich nämlich aus. Mit 18 hatte ich dann schon erkannt, dass da was grundfaul war an diesem Liberalismus und mich aber noch nicht der weiteren politischen Aufklärung zugewendet. Das kam erst später. Aber was den FDP-Wähler eben antreibt, ist zu glauben, man selber würde so echt zum Profitieren von dieser Liberalisierung der Börse und der Freiheit von Steuern, von den Kapitalgewinnen, dass man selber ja so begünstigt sein würde, an der Börse zu zocken und damit sich seinen schönen Lebensabend zu finanzieren. Und da, das ist so eine Art Eskapismus, also dass man denkt, ich kann mich doch immer noch flüchten auf eine schöne Südseeinsel, kann hier früher in Rente gehen. Und daher ist es eine ganz perfide Manipulation, dass hier eine Vielzahl an Leuten, die eigentlich niemals die Chance haben werden, zu solchen Unternehmern oder Börsenspekulanten zu werden, das eingepflanzt wird. Ja, ihr würdet ja profitieren von so einer völligen Freiheit von Steuern und Regulierungen. Und alles muss einfach nur abgeschafft werden. Diese Freiheit, habe ich gedacht. Ja, die Freiheit von der Besteuerung, da müssen wir einfach hinkommen. Und dann würde das Paradies ausbrechen. Nämlich, wenn einfach der Unternehmer frei wäre zu verkaufen, was er will, und es da nicht mehr so viele Regulierungen dazwischen gäbe. Genau. Und das ist ein wichtiger Gedanke, denn das nehme ich dann, um eine Parallele auf anderem Gebiet aufzugreifen. Aber dieses Gebiet ist sehr intim. Und das kann ich jetzt hier nicht ausführen, sondern gehen wir schnell zum Ende des Texts über. Es ist nur wichtig, das im Hinterkopf zu behalten mit dem Liberalismus, wie der einem so einpflanzt. Man selber ist doch dieser einzigartige Mensch, der so unternehmerisch tätig werden wird und immerhin das für sich rausholen wird und extrem profitieren würde von dieser Freiheit, dass einfach das Kapital frei, noch viel freier fließen kann als heute schon. Und ja. Hier noch einige abschließende Überlegungen. Das korrekte Zitat aus Marlon-Grohns Werk Kommunismus für Erwachsene, das ich in der Folge 62 verwendete, lautet: Wir dienen dem Volk, indem wir es verachten, soweit ich mich richtig entsinne. Das bringt hervorragend zum Ausdruck, wie wir die breiten Volksmassen anpacken müssen. Als demokratisches Pack und blökende Schafs- bzw. Lemmingsherde, die von ihren elektronischen Devices hypnotisiert, vorgeblich glücklich und unbesorgt auf den Abgrund zusteuert. Die intime Kenntnis meiner eigenen Psyche bestätigt mir diese Diagnose leider nur allzu unzweifelhaft. Man möchte im Zweifel doch lieber an der eigentlich schon durchschauten Illusion der Gutartigkeit des kapitalistischen Systems und der ethisch korrekten Gesinnung seiner obersten Repräsentanten und Technokraten festhalten, statt sich einzugestehen, dass man dieses System umstürzen müsste und davon wenig zu befürchten und viel zu erhoffen hätte. Man möchte doch nicht der Erste sein, der aus der Reihe tritt und zugibt, was alle eigentlich spüren, dass nämlich diese Art zu wirtschaften und zu leben nicht mal im Ansatz Sinn macht und noch nicht mal uns wenige Begünstigte im Westen zu einem erfüllten Leben anleiten kann. Man glaubt lieber, dieses vorgeblich effiziente System garantiere doch immerhin unsere Versorgung mit allem Lebensnotwendigen und daher zittert man innerlich vor Angst und Ungewissheit beim Gedanken, die große Sicherheit aufzugeben, die uns im Austausch gegen das Festhalten an den unerschütterlichen ideologischen Grundlagen unserer marktkonformen Demokratie zusteht. Es ist ja natürlich auch schwierig, den Kapitalismus von innen heraus zu unterminieren, wo man doch selbst noch so unverkennbar von ihm abhängt und das ganze Leben gar nicht führen könnte, ohne die Wohltaten der Technik, des Transportwesens und der Medizin, um nur einige Beispiele zu nennen. Aber all dies sind eigentlich nicht die Domänen des Kapitals, sondern unsere als freie und selbstbestimmte Menschen, die auch in der Lage sein sollten, die Grundlagen der wissenschaftlichen Errungenschaften selbst durch kollektive Organisation zu managen, ohne dafür auf das Antriebsmittel des kapitalistischen Gewinnversprechens zurückzugreifen, der Aussicht auf Profite, ohne die der Mensch angeblich gar nicht zur Arbeit motiviert werden könne. Ja, das ist natürlich Lüge, dieses ideologische Phantasma, der Mensch ließe sich nur so motivieren durch diese Gier auf Gewinn und deshalb können wir das nicht abschaffen mit dem Kapitalismus, ist natürlich falsch, auch wenn es vielleicht so ist, dass im Sozialismus die Leute vielleicht ein bisschen langsamer arbeiten würden, aber das muss ja nicht schlimm sein, denn bei dem Stand der Produktivkräfte, wo wir jetzt schon so entwickelt sind und so viele Maschinen erfunden haben, kann man es ja auch ein bisschen langsamer angehen lassen. Vielleicht nicht unbedingt die Arbeitszeit verkürzen. Da können wir dann auch bei Flassbeck noch nachlesen, dass das nicht so einfach ist, einfach zu sagen, jetzt arbeiten wir nur noch eine 20-Stunden-Woche oder so. Aber egal, vielleicht eine 30-Stunden-Woche. Aber jedenfalls ist doch ganz klar, dass bei dieser Entwicklung der Produktivkräfte, da sollte es auch möglich sein, dass der Mensch nicht so gestresst ist bei der Arbeit und da einfach sich frei entfalten kann und sich da keine Sorgen machen sollte, dass, wenn er jetzt nicht schnell genug arbeitet, er sofort entlassen wird, sondern diese Angst können wir eben im Sozialismus nehmen und jedem erstmal einen Job geben. Und dann werden wir sehen, wie sich das alles produzieren lässt. Das ist eben der Punkt, das auf politische Weise organisieren. Das ist dann schon dieser Umsturz, der real existierende Sozialismus ist dann schon mal besser als das heutige System, wo sich alles nur um dieses magnetische Kapital dreht und das so im Zentrum steht und die Menschen eigentlich sekundär oder gar nicht von Belang sind. Da das politisch also erstmal organisieren, diese Dialektik einführen zwischen der Theorie, der guten marxistischen Theorie und dann der Praxis beispielsweise der DDR, das habe ich eben bei Mao und Kohn gelernt, dass das ja schon mal ein institutionell verankerter Klassenkampf ist, wenn wir da schon mal einen Staat haben, einen sozialistischen, der sich den ganzen imperialistischen Staaten entgegenstellt, dann ist das schon mal ein Fortschritt, auch wenn es da noch viele Mängel gegeben haben mag. Aber was hört man da immer nur über die Bananen, die gefehlt haben sollen in der DDR? Also so viele Mängel gab es anscheinend auch gar nicht, wenn das so ein großer Kritikpunkt sein soll. Und dass die Leute so überwacht wurden, ja, ist ja ein Witz, wenn man das heute mit der Überwachung durch die NSA und Google vergleicht. Also die Kritikpunkte zerfallen bei genauer Betrachtung. Ich kann jetzt hier nicht mehr so differenziert sein, aber muss doch anmerken, noch eins, nämlich was Grun auch schreibt, dass die Entwicklung der Stadt der geistigen Produktivkräfte wird mit dem Stand der materiellen Produktivkräfte verwechselt. Diese Produktivkräfte, also diese Maschinen, diese Erfindungen, diese Patente, die uns das alles ermöglichen, unseren Reichtum und das alles so effizient zu produzieren, das sind die materiellen Produktivkräfte. Und das ist ein sehr wichtiger Gedanke von ihm, weil mir das nämlich auch so geht, weil man heute sich da so entfremdet fühlt, nur als Mensch, als Rädchen in diesem Getriebe und sich denkt, oh je, da will ich doch mit meinen eigenen Gedanken gar nicht eingreifen. Was würde da passieren? Das wird doch schon alles so, das große Räderwerk muss doch richtig sein. Ne? Es ist, wenn es so entwickelt ist, diese Technik, diese Wissenschaft, diese Physik und Ingenieurskunst, wenn das so entwickelt ist, dann muss darüber doch auch ein politisches, ein gesellschaftliches System sein, wo auch geistig extrem entwickelt ist und wo alles seine Richtigkeit hat oder wenigstens mehr oder minder. Das ist halt diese Illusion. Man kann sich nicht vorstellen, dass auf der einen Seite, ja, sind wir materiell so unglaublich entwickelt, aber auf der anderen Seite geistig so extrem unterentwickelt, vielleicht noch viel weniger entwickelt als damals die alten Griechen zu ihrer Zeit, die so hervorragend philosophiert haben, was wir heute gar nicht mehr können. Außer ich vielleicht hier im Podcast versuche ich es ein bisschen. Aber diese Höhe der griechischen Kultur erreichen natürlich auch nicht. Und warum? Ja, weil man sie eben auch nur so gut philosophieren kann, wie man, wie die Zeit, in der man lebt. Und daher also ist heute eine extrem bedrückende Zeit. Und es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass eine mit dem anderen, die materiellen Produktivkräfte mit den geistigen Produktivkräften, darf man nicht verwechseln. Aber das passiert immer weiter. Und passiert natürlich auch mir, dass man sich denkt, ja, dann, also wenn ja alles, also was hier so alles produziert werden kann, Computer, Bücher werden gedruckt, das Brot wird so automatisiert gebacken, also dann muss doch wirklich auch dieses Gesellschaftssystem muss doch dann auch wirklich ein bisschen wenigstens entwickelt sein. Aber ist es eben nicht, es ist ein reines Lendentuch, sagen wir mal, um zu verhüllen, dass weiterhin das Kapital herrscht und das Kapital die Befehle gibt und noch viel brutaler und unerbittlicher, da seine Befehle uns auferlegt, als in einer direkten Diktatur, denn so ist es eben eine sanfte Diktatur, wo man uns sagt, ja, mach das doch selber, du kriegst ja diese Anreize, dann machst du es schon ganz allein, denk schon, das ist dein eigener Wille, dass du hier der Logik des Kapital folgst. Und gut, mit diesem Gedanken muss ich dann auch enden. Es ist vielleicht auch ganz gut, sich manchmal unter Druck zu setzen, unter Zeitdruck. Nur so kann man zur höchsten Leistung auflaufen. Das ist halt auch das Problem mit dem Kapitalismus. Ja, auf der einen Seite hat er vielleicht ja auch recht in seiner Aussage, dass man die Leute irgendwie motivieren muss. Ja, aber halt nicht durch diese Angst, dann vor dem Abgrund der Arbeitslosigkeit zu stehen, sondern man muss schon so ein gewisses Problem haben, zu sagen, ja, du musst aber auch arbeiten. Und vielleicht können wir dann im Sozialismus sagen, ja, du kriegst eine gewisse Verbesserung. Wenn du arbeitest, wenn du dich richtig ranhältst bei der Arbeit, dann verdienst du ein bisschen mehr oder du kriegst gewisse Vergünstigungen hier bei der Reise, dass du erste Klasse reisen, wenn du als Held der Arbeit ausgezeichnet wirst. So müsste man da rangehen, aber eben nicht mehr mit dieser brutalen Drohung dann auf der Straße zu stehen, wie heutzutage, wie es ja auch ist durch Hartz IV, durch solche menschenentwürdigenden Praktiken wie Hartz IV, dass man die Leute wirklich drangsaliert und da in den Abgrund noch buxiert, wie ich da am Anfang schrieb. Gut, mit diesen Aussagen, glaube ich, muss ich dann heute bewenden lassen. Kann hier nichts mehr anfügen. Und ihr merkt auch, das war ein intensiver Diskurs, der hier einen letzten Eindruck aus Buenos Aires liefert. Ich war hier heute wieder in La Boca, in diesem Arbeiterviertel. Da gefällt es mir ganz gut, wo auch das Stadion von den Boca Juniors ist. Und da ist ein schöner Park. Viele Leute laufen da rum und verkaufen immer wieder ihre Sachen. Irgendwelche Socken werden da verkauft, Taschentücher werden verkauft. Immer wieder in den Metros, in den Zügen hier auch ambulante Verkäufer, die ihre Kekse verkaufen oder einfach so Bettler auf den Straßen. Ja, 44% unterhalb der Armutslinie. Aber ich sage, das darf uns alles nicht so beunruhigen oder zu Mitleid anregen, sondern einfach zur Revolution anregen, dass wir hier sagen, daraus leiten wir diese Motivation ab. Aber ist doch auch nicht schlimm. Niemand weiß, wie schlimm es wirklich ist, wie ich da sagte in Folge 60. Aber zumindest relativ gesehen ist es schon schlimm, dass wir daran nicht wirklich was ändern wollen. Da muss man also sagen, relativ gesehen müsste man sich da auf den Weg machen, zumindest mal zu einem gerechteren Zusammenleben zu finden. Und das eben das Ungerechte, wie absolut gesehen es schlimm ist, das kann man nicht wirklich ausdrücken. Aber es ist auf jeden Fall schlimm, an diesem Zustand auch noch festzuhalten und zu glauben, dieser Zustand unserer Demokratie, der einfach nur dieses Lendentuch ist für den Kapitalismus, das sei auch noch was Bewundernswertes, Beschützenswertes. Und mit diesen Worten kann ich mich dann verabschieden und sage, nächstes Mal geht es wieder ein bisschen langsamer und gemäßigter weiter. Aber natürlich nicht politisch gemäßigter, sondern nur von rhetorisch gemäßigter, sagt man. Und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit hier in Folge 63 von Tischlein deck dich. Tschüss und bis zum nächsten Mal.